Hallo, hallo, wir sind Lucia und Mayra und heute wollen wir uns mal wieder eine Form des Arbeitens angucken. Und heute haben wir uns das agile Arbeiten ausgesucht, denn in der heutigen Zeit mit der Globalisierung und der Digitalisierung werden einfach ganz neue Anforderungen an Unternehmen gestellt und oft passt gar nicht mehr die traditionelle Arbeitsweise und die Unternehmensstrukturen an die Aufgaben, die gestellt werden.
Genau, agiles Arbeiten, vielleicht habt ihr das ja schon mal gehört, das ist auf jeden Fall in aller Munde in letzter Zeit. Diese Methode soll Arbeiten und Unternehmen generell schneller, anpassungsfähiger und kundenorientierter machen, zumindest in der Theorie. Wie das dann in der Praxis aussieht, sehen wir heute. Wir haben uns nämlich einen Experten eingeladen, der eine Methode von agilen Arbeiten macht, und zwar Scrum.
Christian Schwarz ist Scrum Master in einem agilen Unternehmen und hat mittlerweile mit einigen Teams schon in dieser Arbeitsweise gearbeitet und die durch diese Weise geführt. Und nach seinem Studium hat er einige Jahre gearbeitet und hat dann gemerkt, er würde sich gerne nochmal umorientieren, weiter ausprobieren und ist dann ins Coaching gekommen und hat eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann durch einen Arbeitgeber wurde er in Scrum geführt und hat sich da drin weiter spezialisiert.
Genau, und jetzt werdet ihr gleich ein bisschen was hören. Wir haben Christian schön ordentlich ausgequetscht und zwar über eigentlich alles, was man so über Scrum fragen kann. Also erstmal, was Scrum überhaupt ist und für was es angewendet wird, aber auch wie es aufgebaut ist und ja, die positiven Aspekte von Scrum, aber wann es vielleicht auch an Grenzen stößt und andere Arbeitsweisen vielleicht wirklich besser geeignet sind. Und genau, da wollen wir jetzt einfach gleich mal reinspringen und zu den wichtigen Fragen kommen.
Magst du vielleicht ein bisschen was von deinem Unternehmen erklären? Also wie ist das aufgebaut? Wie ist da agiles Arbeiten und die Scrum-Methode?
Und deine Rolle darin auch natürlich.
Ja, das aktuelle, ja. Ja. Mhm. Also das aktuelle Unternehmen, bei dem ich arbeite, nennt sich Audi Business Innovation GmbH. Und ist eine Firma, die zu 100% zu dem Audi oder Audi AG gehört, aber in sich ein eigener Kosmos irgendwie ist, also eine eigene Organisation, die auch ganz anders tickt, würde ich sagen, so kulturell als ein großer Konzern das typischerweise tut. Die Produkte, sag ich mal, die diese Firma erstellt und wo wir arbeiten, das ist digitale Dienstleistungen, insbesondere jetzt da, wo ich bin, die bauen auf der Webseite so Konfiguratoren, bei denen man sich diese Autos zusammenstellen kann und genau, also das ist eine Softwarefirma im Grunde. Und meine Rolle ist da jetzt eben, weil ich komme gar nicht aus einer technischen Richtung, also ich habe mit IT und so dann immer nur Berührungspunkte, aber bin selber ja überhaupt nicht in Programmiersprachen oder in so, wie man so ein System erstellt, da kenne ich mich gar nicht aus, sondern ich bin dort in den Teams als so eine Art Moderator, Coach, manchmal Kummerkasten, ja, also ich höre mir ganz viel an, was läuft nicht gut und so weiter und so fort, mache mir daraus ein Bild. Manchmal bin ich aber auch so ein bisschen wie so ein fieser Sporttrainer, der sagt, so jetzt nochmal probieren und nochmal dran gehen und eigentlich könnt ihr es schneller, oder? So, also so ein bisschen immer die Leute auch anstacheln. Oder eben, wenn ich merke, dass Teams miteinander arbeiten müssen, das aber nicht so richtig funktioniert, dann lade ich die auch mal ein und frage so, was läuft denn gut? Was läuft denn nicht so gut? Was müsste man denn tun? Was braucht ihr noch, damit ihr besser miteinander arbeiten könnt? Und so, also jemand, der zum Reflektieren anregt, zur kontinuierlichen Verbesserung, so heißt es bei uns. Und das sind dann eben diese Teams, sind dann Scrum-Teams, so heißen die. Und ich bin der Scrum Master.
Bist du der einzige Scrum Master oder gibt es von dir mehrere?
Ja. Also es gibt mehrere. Ja. Es gibt idealerweise, also was so jetzt in der Praxis ganz gut funktioniert, ist, wenn man zwei Teams hat als Scrum Master und wir sind etwa 15 Teams, das variiert so ein bisschen, aber etwa so und genau. Und da gibt es dann eben so etwa 5 bis 10 Scrum Master.
Und wie sieht es so typisch aus? Also so bist du dann in den Teams mit drin und beobachtest, wie das funktioniert, oder kommt man aktiv zu dir zurück? Wie passiert das, dass du mit einbezogen wirst in das Scrum-Team?
Ja, also ich bin Teil des Teams und bin daher eigentlich grundsätzlich bei allen Terminen, die dieses Team hat oder wenn es so zusammenkommt, dabei, mhm, und kann da meine Beobachtungen machen und kann eben mir anschauen, wie sind die Interaktionen in dem Team, was so aufschnappen, was läuft gut, und das sind ja auch viele subtile Dinge, die so ein bisschen im Verborgenen sind, deswegen muss man einfach Zeit mit den Leuten verbringen. Aber vielleicht, was wichtig ist, ist, dass seit ich diese Rolle jetzt mache, arbeiten wir sehr, sehr viel remote, so genannt, am Computer, und treffen uns gar nicht mehr so viel im Büro. Und ich glaube, dass sich diese Rolle sehr stark gewandelt hat zu einer Zeit, wo einfach die Kolleginnen und Kollegen im Büro waren und man sozusagen noch viel mehr informell mitkriegen konnte, wie ist die Teamdynamik, was treibt die um und so weiter. Und das ist jetzt eben in so einer Situation, wo wir uns immer zu Terminen verabreden, wo es auch immer eigentlich sozusagen effizient sein soll. Ja, man handelt jetzt an der Stelle diese Fragestellung ab und so weiter. Ist es schwerer geworden, glaube ich, obwohl ich es gar nicht so wirklich anders kenne, aber es ist so eine Situation, in der es nicht so einfach ist. Aber ich bin eben, um die Frage zu beantworten, grundsätzlich mal bei allen Terminen eingeladen und bei manchen bin ich aktiver. Da habe ich dann sozusagen die Rolle, wirklich durch das Gespräch zu führen, darauf zu achten, dass wir in einer Stunde ein Ziel erreichen oder irgendeine Entscheidung treffen oder so. Und bei anderen bin ich eher so zurückgelehnt und schaue mir an, was passiert so, und kann danach auf die Leute zugehen und Fragen stellen oder so.
Du hast es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, so ein paar Prozesse innerhalb von Scrum, aber willst du vielleicht einfach mal kurz erklären, was Scrum überhaupt ist?
Ja. Genau, also Scrum ist, es gibt so ein Bild, das sieht so aus wie so ein Looping oder wie so ein Schneckenhäuschen eigentlich. Das ist, finde ich, so ganz ein gutes Bild dafür, wie das ist, was wir da machen, weil die Grundidee ist, immer zyklenweise zu arbeiten und Dinge zu erstellen daraus. Also das ist eine Produktentwicklungsmethodik sozusagen. Das heißt, am Ende soll irgendwie was rauskommen, was auch immer das ist. Vielleicht, ich finde dieses Beispiel ganz gut, wo ist sie? Hier die Toni-Box, die mein Kleiner jetzt bekommen hat. Das ist ja noch ein recht junges Produkt. Ich glaube, also ich weiß nicht viel über die Firma, aber das gibt es, glaube ich, erst so seit 10 Jahren ist überhaupt diese Idee da und seit ein paar Jahren gibt es überhaupt erst dieses Ding. Also irgendwie sowas, nur jetzt halt in Software, soll ständig irgendwie ein Produkt weiterentwickelt werden. Und in einem Scrum-Team gibt es dazu so einen Ablauf. Und also da arbeitet ein Team typischerweise so 2 Wochen lang an einem kleinen, das nennt sich dann Feature, also irgendeine Zusatzfunktion, die an das bestehende Produkt mit dran gebaut wird, oder ein Feature, irgendwas, was sich verändert, was verbessert wird an dem Produkt, damit es für den Kunden wieder einen größeren Wert hat. Und genau, und also das beginnt sozusagen mit einer Planung, was wollen wir denn machen als Scrum-Team? Das heißt, das ist eins dieser Events, das erste, was so ein Scrum-Sprint startet, ist ein Planning, also eine Planung. Was wollen wir eigentlich machen? Wie machen wir das genau? Wie teilen wir uns das auf im Team und so? Dann arbeitet dieses Team 2 Wochen daran und dann gibt es einen Termin, das nennt sich Review. Da wird dann den Kunden gezeigt, schaut mal, so und so, jetzt haben wir hier diese 2 Öhrchen dran gebaut, an denen könnt ihr das lauter und leiser stellen, sozusagen im Beispiel. Ne? Das ist das Review und dann kriegen wir Feedback. Die Teams, also die Entwickler, die sich daran arbeiten, kriegen dann Feedback und können das dann wieder mit einarbeiten. Also das zweite ist dieses Review. Das dritte ist eine Retrospektive. Das ist das, was ich vorhin so meinte mit, ich stelle Fragen, wie habt ihr zusammengearbeitet, seid ihr zufrieden mit diesen letzten 2 Wochen in diesem Sprint, was könnte man vielleicht im nächsten anders machen, was würde noch helfen und so. Das ist also ein Raum, wo man so reflektiert über die Zusammenarbeit, gab es Konflikte oder sowas. Mhm. Und das ist die Retrospektive, genau. Und dann gibt es noch ein viertes, aber das ist quasi nochmal, das läuft sozusagen durchgehend. Das vierte ist ein Daily, heißt das. Das ist eine tägliche 15-minütige Besprechung, kann man es kaum nennen, weil es ist eher so ein ganz kurzes, dezidiertes Zusammenkommen, um zu sagen, was habe ich heute vor, meistens morgens so, was habe ich heute vor, was würde mir helfen, wo hänge ich, wo gibt es Blocker und so, um sich einfach so ganz kurz am Morgen miteinander zu synchronisieren.
Und welche Rollen gibt es während des Prozesses? Also sind da alle gleich, also dass sie das Gleiche machen, oder gibt es da verschiedene, und haben die dann immer die gleichen Rollen oder verändert sich das? Wie findet sich das so zusammen?
Ah ja, das ist eine gute Frage, an der bin ich selber auch gerade wieder sehr interessiert und habe festgestellt, dass ich dazu eigentlich noch viel zu wenig weiß und auch nicht einfach ist, irgendwie Literatur zu finden oder irgendwie so. Nämlich diese Fragestellung, wie bilde ich überhaupt diese Scrum-Teams und genau, und also wie stelle ich die Teams zusammen und wie viele Teams brauche ich und wie und so weiter und so fort. Ne? Also grundsätzlich, es gibt so ein abstraktes Prinzip, die Teams sollen interdisziplinär sein, die sollen etwas von A bis Z machen können. Also das heißt, von dieser Idee, ich will jetzt dieses Feature umsetzen, bis hin zu, ich baue es tatsächlich und kann es in 2 Wochen zeigen, sollen alle Rollen in einem Team drin sein, die es braucht, um das zu machen. Also jemand, der gut schneiden kann, oder jemand, der irgendwie so Plastik schmelzen kann, oder jemand, der irgendwie technisch die dahinterliegende Funktion dann damit reinbauen kann. Das heißt also, die Teams sollen eigentlich so gestaltet sein, dass sie autonom etwas auf die Beine stellen können. Also verschiedene Funktionen. In der Softwareentwicklung ist es jetzt zum Beispiel jemand, der sich mit Datenbanken auskennt, weil da muss irgendwas aus der Datenbank geholt werden. Jemand, der der Anwendungsentwicklung machen kann, also wie diese Datenbankinformationen dann aufbereitet werden und gebastelt werden. Und jemand, der ein UI, UX nennt sich das, also diese User Interface, also sozusagen das, was der Kunde am Ende sieht, wo der interagiert mit einer Webseite oder sowas. Diese Rollen sind typischerweise in so einem Scrum-Team vertreten. Und das kann aber eben auch noch was, also meistens sind es irgendwie 2, 3, die dann so Entwickler sind und dann jemand, der UX, UI macht. Und dann gibt es noch typischerweise eben meine Rolle, den Scrum Master, der so guckt, dass das insgesamt irgendwie läuft. Und es gibt noch eine wichtige Rolle, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist der PO, also der sogenannte Product Owner. Und das ist die Rolle, die verantwortlich ist für das, was da rauskommt, im Sinne von zu priorisieren aus der Vielzahl der Möglichkeiten, was man an Funktionalitäten erstellen könnte, die auszuwählen, zu sagen, die bringen jetzt den meisten Mehrwert. Das ist jetzt wirklich für viele Menschen wichtig. Und deswegen machen wir jetzt das, also sozusagen so ein Ranking zu erstellen, was soll das Team eigentlich machen? Die Umsetzung, die liegt dann bei diesem Team, weil das kann, das ist auch der große Unterschied zu einer klassischen hierarchischen Organisation, wo ein Chef sowohl sagt, was getan werden soll, jetzt so im Theoretischen, ja, also ihr macht jetzt das, und am Ende auch der ist, der dann noch sagt, und ihr macht das auch so und so und so und so. Und hier bei Scrum ist eben die Idee zu sagen, ich kann euch sagen, was für die Kunden den meisten Mehrwert bringt, und ich kann euch auch formulieren, was soll die Funktion sein, aber wie ihr die dann umsetzt, ob die Öhrchen jetzt da dran sind oder da, um die Funktion, ich kann lauter und leiser stellen, umzusetzen, das macht dann das Scrum-Team, und da ist es auch ganz autonom, das umzusetzen.
Also es ist eine Priorisierung von außen nach innen, und die Umsetzung ist aber vom Team selber.
Genau.
In der Verantwortung.
Ja, aber genau. Heißt es dann, dass der Product Owner dann trotzdem irgendwie höher, sag ich mal, also mehr, ich will es jetzt nicht Macht nennen, aber Einfluss hat, weil er oder sie sagen kann, so das und das priorisieren wir und das ist das Ziel,
Und die anderen ja eher die Ausführenden sind, oder?
Das ist jetzt ein bisschen philosophisch natürlich die Frage. Was empfinde ich als Macht oder was ist, wo gibt es dann doch ein Oben und Unten oder sowas? Ich würde sagen, wenn da jeder in seiner Rolle sich stimmig und aufgehoben fühlt und das gerne und richtig macht, und dann ist es eigentlich wirklich ein Miteinander ohne Macht, ohne mehr Macht oder weniger Macht, weil der Product Owner sagt was, ja, sagt er, und das Team, also die Entwickler und so weiter zusammen, sagen halt wie. Und das Was und das Wie könnte man ja wirklich so sehen, dass das eigentlich quasi gleich viel Macht beinhaltet. Mhm. Was du vielleicht ansprichst, ist, dass es an der Stelle halt häufig Reflexe gibt, gerade wenn man aus einer klassischen, hierarchisch organisierten kulturellen Umfeld kommt. Und das ist natürlich in vielen Organisationen jetzt auch, die auch schon jahrelang eine Transformation durchlaufen, hin zu so mehr flachen Hierarchien, gibt es natürlich diese Reflexe und ist immer noch tief verankert, dass so Product Owner häufig Teamleiter waren oder Projektmanager waren, Projektleiter waren, die halt irgendwas verantwortet haben und da halt delegiert haben, Pläne, Zeitpläne hatten, nachverfolgt haben und etwas gemanagt haben und dann eben viel zu sehr auch reingehen in zum Beispiel Micromanagement oder sowas und da so. Und dass die Teams aber eben gleichermaßen auch in dem Reflex sind, dann Verantwortung nicht nehmen zu wollen, sondern Fragen oder diese Macht, diesen Machtraum, den vielleicht so ein Product Owner gerne ausfüllen will, dann auch zuzulassen. Also es braucht ja diese beiden Seiten und dadurch ist es immer wieder eine Herausforderung auch für in meiner Rolle als Scrum Master zu sagen, so halt, stopp, geht das jetzt nicht zu weit? Oder so, oder auch das Team zu ermutigen, zu sagen, trefft diese Entscheidung. Das ist jetzt, geht darum, wie ihr das jetzt macht. Darum müsst ihr niemanden zu fragen. Das ist jetzt in eurer Hand. Mhm. Und das zu ermächtigen oder zu ermutigen, kann zum Beispiel auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit wiederum sein. Ja.
Mhm. Also, um das so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen, so ein Product Owner hat so ein bisschen so die Fühler nach außen gestreckt, so was wollen die Kunden, was ist da so wichtig und bringt es so rein und gibt es so dem Team, übergibt wie so ein Präsent, übergibt es dem Team und dann das Team macht und eigentlich zieht sich dann der Product Owner so ein bisschen zurück und sagt so, ihr macht jetzt mit diesem Präsent oder was auch immer was und dann.
Sehr schön formuliert, ja, finde ich genau passend, weil das ist genau das, was in den Refinements passiert. Das ist noch etwas, was zwischen Retrospektive und Planning passiert im Grunde und komischerweise nicht zu den offiziellen vier Events im Scrum sozusagen theoretisch gehört, aber das ist genau der Bereich, wo der Product Owner kommt und sagt, ich habe die Stakeholder, ich habe mir das und das angehört und hier und hier und so und wir priorisieren 1, 2, 3 und 1 ist eben so und so zu verstehen, bis das Team sagt, jetzt haben wir es kapiert, jetzt können wir es umsetzen. Und das zu übergeben, genauso wie du es gesagt hast. Genau. Mhm.
Ja, das war jetzt eine gute und tiefe Zusammenfassung einmal von Scrum, dass man es einmal ein bisschen durchblicken konnte und unsere ZuhörerInnen einmal überhaupt so einen Durchblick haben, was Scrum bedeutet. Und wir möchten dich einmal fragen, was denn überhaupt die positiven Aspekte von Scrum ist. Also warum sollte ein Unternehmen deiner Meinung nach mit Scrum arbeiten?
Mhm. Mhm. Ja, danke für diese Frage, weil das ist auch eine Frage, die man sich dann auch immer wieder stellt zwischendurch. Und ich bin an dem Punkt inzwischen zu sagen, das kann man nicht generell beantworten. Mhm. Ja, und das spielt auch darin ein, wo wir vorhin waren. Wie muss man die Teams eigentlich gestalten und wann macht es überhaupt Sinn, mit Scrum oder agil zu arbeiten? Ja. Und dafür gibt es halt keine generelle Antwort, sondern das Schwierige ist an der Stelle, dass man sehr gut verstehen muss, was ist das Ziel einer Unternehmung, eines Unternehmens, was produzieren die sozusagen, ja, was wollen die auf die, was, welches Produkt wollen die auf die Beine stellen und wie kommen sie dahin? Und wenn man das sich anschaut, dann kann man irgendwann die Entscheidung treffen, macht es Sinn, das auf einem agilen Weg zu machen, also mit Scrum-Teams dann. Gut, agile Methoden gibt es noch ein paar andere, das muss nicht unbedingt Scrum sein, da gibt es noch irgendwie sowas, das nennt sich Less, oder es gibt dann irgendwie noch so drei, vier, ich kann das jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt sozusagen verschiedene Wege dann im Agilen, aber grundsätzlich ist eigentlich das immer die Entscheidung, will ich das auf dem agilen Weg produzieren oder herstellen oder auf einem eher klassischen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff wäre, wenn man sagt, nicht agil. Und dafür gibt es ein paar, würde ich mal sagen, so ein paar Hinweise, die ich jetzt euch nennen kann, wo ich sagen würde, da habe ich verstanden, wann das eine oder das andere Sinn macht. Also zum Beispiel, wenn man so etwas Langwieriges und von so vielen Abhängigkeiten durchdrungenes hat, wie zum Beispiel die Stammstrecke zu erneuern oder zu erweitern oder sowas. Das ist ein Bauprojekt über viele Jahre, wo viele Dienstleister und einzelne Gewerke ineinander greifen müssen und wo vieles nicht so läuft wie in der Planung natürlich, aber trotzdem irgendwie immer wieder geplant werden muss und dann irgendwann mal fertig ist. Also sowas. Das würde ich niemals, also würde ich niemals sagen, deswegen muss dieses Unternehmen, dieses Bauunternehmen jetzt irgendwie, es wird besser, wenn die mit Scrum arbeiten oder sowas. Nee. Weil das einfach etwas ist, was so über Zeitpläne gut geplant wird. Und wie gesagt, so, also vieles ineinander greift, viele Abhängigkeiten. Wo Scrum dagegen gut funktioniert, ist, wenn ich ein Produkt habe, und deswegen wird es häufig in der Softwareentwicklung dann doch angewendet und ist da auch besser als Projektmanagement mit langen Meilensteinplänen oder so, wo sich die Rahmenbedingungen schnell verändern und wo kleine Teams sowas, was wir vorhin mit Feature, also kleine Funktionalitäten erstellen können, die dann an ein Produkt dran gebaut werden oder so, oder kleine Produkte, die ganz neu entstehen, wo das eben das Ziel der Unternehmung ist, so ein Produkt herzustellen und wo dadurch, dass diese Scrum-Teams schnell etwas erstellen und schnell Feedback bekommen und dann auch schnell wieder sagen können, das können wir in die Tonne kloppen, weil das war jetzt nichts. Also es ist wie so ein kleines Basteln von irgendwas zeigen und dann sagen, das verfolgen wir weiter oder das schmeißen wir wieder weg. Und also in Umgebungen, wo das Sinn macht, und das muss man sich dann eben anschauen, da ist Scrum eigentlich wirklich gut. Weil wenn du da so einen Bauplan machst wie bei diesem Großprojekt und dann nach 2 Jahren siehst, das war eigentlich alles Quatsch, wir brauchen keine Stammstrecke, dann hast du halt so richtig viel in den Sand gesetzt. Ja. Und so würde ich jetzt mal, das wäre meine erste Antwort darauf. Macht das Sinn?
Also würdest du sagen, dass der Outcome eher das empfiehlt, mit der Scrum-Methode zu arbeiten, als...
Sorry.
Alles gut, dann wiederholen wir das nochmal.
Schneid ja raus.
Also würdest du sagen, dass der Outcome des Ganzen eher die Scrum-Methode empfiehlt, anstatt die Werte und die Normen eines Unternehmens?
Ja, spannende Frage. Also das ich würde sagen beides, ja. Also ich würde sagen schon beides, weil... ein Unternehmen, das sich kulturell so organisiert, wie es, da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen, bei unserem Unternehmen, da ist grundsätzlich schon die Idee, holokratisch zu arbeiten, also mehr so in so Kreisen, ganz flache Hierarchien zu haben, sehr auf Augenhöhe zu arbeiten, sehr so, jeder kann seine Initiativen mit einbringen und dazu passt natürlich dieses agile Arbeiten dann wiederum in einem Produktentwicklungsgedanken sehr gut, weil das sehr selbstbestimmt ist und eben so flache Hierarchien und so. Also das heißt, da gibt es schon ein Argument auch zu sagen, das passt gut zu uns von der Methodik her, aber wenn jetzt das Produkt oder das, was mit dieser Methodik erarbeitet werden soll, nicht in die Methodik passt, dann macht es da trotzdem keinen Sinn, ja, weil dann behindert es irgendwie oder läuft dann auch, also es gibt genug Beispiele, die ich jetzt auch aus meinem Arbeitsalltag immer wieder erfahre, wo man so das Gefühl hat, Ja, aber warum machen wir das denn dann jetzt eigentlich auf die Art und Weise? Weil da macht es doch eigentlich wirklich keinen Sinn. Ne? Deswegen nochmal, es kommt wahrscheinlich auf beides an, so ein bisschen irgendwie. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, da würde eigentlich vielleicht agiles Arbeiten von der Produktseite her gut passen. Aber irgendwie kommen die Leute, weiß nicht, das ist so angestaubt oder sowas. Und wenn man die jetzt da reinzwingt, dann verstehen die auch nicht, wie sie da arbeiten sollen. Und dann bringt es auch wieder nichts. So, ich würde es schon immer so ein bisschen vom Ergebnis her auch denken.
Ja. Und es ist ja auch immer eine Bereitschaft von allen Seiten, die da mitarbeiten muss, genau, damit es überhaupt funktionieren kann.
Ja, genau, genau.
Und eine andere Frage wäre natürlich auch, ob MitarbeiterInnen in so agilem Arbeiten auch dazu tendieren, vielleicht in hierarchisches Verhalten wieder zurückzufallen.
Ja. Mhm.
Und in welchen Situationen das passieren könnte.
Mhm. Ja, also das spielt ein bisschen auf diesen Punkt an, den ich vorhin auch so meinte, mit, ne, dass es da so Reflexe gibt, dass Product Owner vielleicht so sehr bestimmende Menschen sind, vielleicht, die sind da jetzt irgendwie reingekommen in diese Rolle, jetzt soll alles agil sein und dann leben die das so aus. Und es gibt, glaube ich, auch einfach viele, also ich hab echt viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, die einfach auch gar nicht so viel selber, also einen Autonomiedrang haben. Ja, die sind einfach froh, die kriegen was hingestellt, die arbeiten das ab. Das ist einfach für manche Menschen, die so gestrickt sind, ist das eine Stressreduktion, einfach wenn die das abgeben können. Das heißt, für so ein relativ lebendiges Scrum-Team oder so, braucht es schon auch an allen Stellen, auch die Entwickler und so weiter, so Charaktere, die in einer gewissen Weise sich diesen Raum nehmen wollen und selbstbestimmt arbeiten wollen, die auch gerne ihre Meinung sagen, die auch konfliktaffin sind bis zu einem gewissen Punkt, also dass sie auch sagen, ich bringe meine Meinung auch mal ein, entgegen der vielleicht vorherrschenden Dogmatik oder irgendwie sowas. Und dadurch wächst natürlich so ein Team. Man kann auch immer ein paar stillere Mitarbeitende gebrauchen, die einfach sagen, so ich habe dazu jetzt keine Meinung, ich mache so mit. So, es braucht so alle Charaktere, aber es ist natürlich schon etwas, wo auch jeder, also wo wiederum in meiner Rolle so ein bisschen auch Training, also die Rolle des Trainers drin steckt, dann mit denen in vielleicht auch in Einzelgesprächen mal so zu erarbeiten, hey, du bist häufig still, was hat das zu bedeuten? Vielleicht kommt man an den Punkt zu sagen, ja, ich traue mich da nicht so, die anderen sind zu erfahren und so, und dann vielleicht zu ermutigen und den häufiger mal in einer Besprechung auch anzusprechen, zu sagen, was denkst du denn dazu? Das kann schon helfen als kleine Intervention, dass die sich dann auch mehr mit einbringen und so weiter. Das sind Wege, um solche alten Reflexe vielleicht auch zu überwinden. Ja.
Und nimmt man im Scrum dann die Teams, die schon vorhanden sind, oder bildet man auch neue Teams? Und wenn man die neu bildet, wie wählt man denn jetzt die Charaktere aus? Weil du meintest ja, es braucht schon bestimmte Charaktere.
Ja, ja. Das ist jetzt was, genau, wo ich selber, ich war noch nie an einer Stelle jetzt im Einsatz, wo ich aus alt in dieses neu irgendwie mitgegangen bin und das mit begleitet habe, sondern die Teams oder auch die Unternehmen, die waren dann immer schon so 1 bis 2 Jahre auf dieser sogenannten Agile Journey. Und ich habe dann immer Teams vorgefunden, die schon irgendwie da waren. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Da möchte ich gerne, hoffe ich, in der Zukunft, vielleicht führt mich dieser Podcast irgendwie, wenn den jemand hört da draußen, dazu, dass mich mal jemand anspricht, ob ich nicht bei so einer agilen Transformation ganz von Anfang dabei sein könnte. Das fände ich sehr spannend. Jedenfalls, was ich immer vorgefunden habe, war das, oder dann erzählt bekommen habe, dass es ganz unterschiedliche Wege gab, diese Teams zu bilden. Ich glaube, es war nie so, dass sie einfach alte, bestehende Teams einfach nur gesagt haben, jetzt bist du ein Scrum-Team. Weil so viel hatten dann die Initiatoren dieser agilen Transformation immer verstanden zu sagen, nee, das ist schon irgendwie was anderes als so ein klassisches Team. Aber da gibt es eben auch wieder sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten ranzugehen. Es gibt sogenannte Feature-Teams, das ist das, was ich vorhin meinte, die können von A bis Z so eine Funktionalität umsetzen, und ich meine verstanden zu haben, dass das das Optimum wäre, wenn man das machen kann, weil die dann möglichst wenig Abhängigkeiten haben, möglichst autonom was machen können, und das, dann funktioniert das Ganze gut. Gibt aber häufig genug auch so Komponententeams, und das ist dann was, da müsste man jetzt schon wirklich mehr, glaube ich, von auch viel mehr als ich von der Softwareentwicklung verstehen. Die arbeiten dann die einen in der Architektur, die anderen nur in diesem User Interface und die anderen nur in der Datenbank oder so, irgendwie so habe ich das verstanden bisher. Und die haben ja dann wieder sehr viel Abhängigkeiten voneinander. Dann gibt der eine macht was, der gibt es den anderen, die können dann wieder was machen und so. Und dann arbeiten die eigentlich wie so ein großes Gemenge wieder so sehr zusammen. Und das will man eigentlich nicht so sehr haben. So, das ist jetzt von der Logik her, von der Funktionalität. Aber dann wiederum in den Teams ist ja auch noch das, was ich vorhin meinte mit der Interdisziplinarität. Also, dass die Java-Entwickler vielleicht brauchen. Das ist so eine Programmiersprache, Java. Aber vielleicht auch irgendwie einen Unreal Developer, das ist wieder so eine andere Technologie, und dann wieder irgendwie so, also diese fachliche Disziplinarität, Entwickler ist nicht gleich Entwickler, sondern da gibt es auch natürlich viele Vertiefungsmöglichkeiten, und dann, und das war jetzt vielleicht das, wo wir gerade eigentlich so herkamen, vom Charakter her auch unterschiedliche, also da gibt es die Charaktertypen nach Belbin, glaube ich heißt der Typ, der das mal so formuliert hat, also und das geht so ein bisschen dahingehend, bin ich eher so dieser Proaktive, bin ich eher jemand, der Zweifler ist und der alles so ein bisschen hinterfragt und damit manchmal die Sachen bremst, aber auch ganz wichtige Aspekte mit reinbringt, oder bin ich jemand, der ständig mit Ideen kommt und sprüht, so, also genau, und da kann man natürlich, das ist alles immer sehr ideal gedacht, ne? Also ich bin natürlich in einem Unternehmen und da habe ich jetzt auch einfach die Mitarbeitenden, die da gerade da sind. Und dann schaue ich halt so ein bisschen irgendwie nach Gefühl auch, wer passt da so zusammen. Aber wie gesagt, ich durfte das leider noch nie so richtig mitbegleiten. Das kann man sicherlich auch sehr strukturiert angehen und kann vielleicht Einzelinterviews führen und kann alles Mögliche dann machen in so einem Prozess, um sich zu überlegen, wie sieht dann ein cooles Team aus.
Ja, cool, spannend. Naja, so eine Art und Weise zusammenzuarbeiten, ne, die jetzt nicht klassisch hierarchisch ist, sondern agil und irgendwie wahrscheinlich auch sehr starkes Teamgefühl auch fördert, das hat ja wahrscheinlich auch irgendwie Einfluss, wie sich die MitarbeiterInnen in dem Unternehmen fühlen. Und da wäre so ein bisschen die Frage, wie sich agiles Arbeiten bzw. auch Scrum auf die Unternehmenskultur denn auswirkt oder ob sie sich auswirkt. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob du es beantworten kannst, wenn du eh schon in nur agilen Organisationen warst, aber vielleicht hast du auch einfach ein Bauchgefühl, was das müssen.
Ja, oder auch so der Vergleich zu anderen ArbeitgeberInnen, genau, bei denen du schon warst, wie sich das Arbeiten in den unterschiedlichen Unternehmen jetzt anfühlt.
Ja, ja, also ich habe sowohl in nicht agilen Umfeldern gearbeitet, als dann auch in bei zwei Arbeitgebern, wo das Agile umgesetzt wurde. Und das eine ist quasi, also was ich festgestellt habe, war, vorher war ich bei einer Versicherung und da fühlte sich dieses agile Arbeiten so an wie so ein bisschen so ein Fremdkörper irgendwie so. Aber wenn ich mir den jetzt aus dem Auge wischen könnte, dann würde es mir wieder gut gehen. Und das war so auf eine gewisse Art war das so ein Ringen um, wie kriegen wir das jetzt Ganze so hin, dass es überhaupt Sinn macht und dass es überhaupt den Kolleginnen und Kollegen so irgendwie so ein bisschen mehr so in Fleisch und Blut übergeht. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass da irgendwas Kulturelles entstanden ist oder dass das so irgendwie, das war so, ja, im besten Fall hat es irgendwas so ein bisschen aufgemischt und vielleicht irgendwie, aber ich kann es leider nicht so beurteilen, aber ich war so 2 Jahre da und und weiß es nicht so genau, ob es wirklich was verändert hat. und eben bei dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, eben bei der Abi, sagen wir da in Kurzform, da ist es so, da gab es schon lange bevor dieses Agile kam, diese Idee, das flacher zu organisieren mit diesem hologratischen Ansatz. Und das heißt, da ist diese Kultur, so selbstbestimmt Initiativen einzubringen. Und es hat auch jetzt wirklich was mit der Altersstruktur zu tun. Also der Altersdurchschnitt ist wesentlich niedriger jetzt bei der Firma, bei der ich jetzt arbeite. Und da ist es so, vom Kulturellen her würde ich sagen, passt es sehr gut. Und trotzdem gibt es auch da viel das, was ich in allen Umgebungen, in denen ich gearbeitet habe, so kennengelernt habe, dass es schon auch viel, also Klatsch und Tratsch und auch Kritik an diesem und jenem und Abläufen und Management und so weiter gibt. Also so ein bisschen so der Stoff, dass man so ein bisschen an allen möglichen Sachen irgendwie sich ärgert und Frustrationen hat und sowas. Das gibt es überall. Also das würde ich sagen, ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt Scrum oder nicht Scrum oder agil oder jung oder alt oder so ist.
Meinst du, da gibt es bestimmte Anforderungen an Führungskräfte, die da einspielen und dann Einfluss haben? Also so wie sich die Führungskraft verhält, ob das einen Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeitenden hat?
Ja, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also da kann schon riesige Unterschiede und ich habe das selber so erfahren. Also ich hatte sowohl bei der Versicherung als auch heute tolle Führungskräfte, aber davor auch lange unterirdische Erfahrungen. Also von irgendwie so völlig vernachlässigt bis hin zu irgendwie nur kritisiert oder irgendwie so, also so die Negativerfahrung hin zu jetzt gute Erfahrungen, so jemand, der einfach Motivation in jedem Gespräch, bin ich motiviert rausgegangen. Immer gesagt, so, wir brauchen dich jetzt da, weil das ist auch so ein Thema. Und wie, so, also so coachend eher, so Freiräume machen, Barrieren aus dem Weg räumen und sagen, hey, das ist wichtig, was du machst. So, das, jetzt mal platt gesagt, ne, das ist total wertvoll, wenn man das von der Führungskraft bekommt. Also deswegen, ich glaube, das ist schon sehr entscheidend. Und meine Erfahrung ist jetzt so, vielleicht so 50-50, die Führungskräfte, die da draußen sind. Also was mir überhaupt nicht gut getan hat und was mir sehr gut getan hat, so gibt es so 50-50. Ich weiß nicht, man sagt ja, Führungskräfte sind echt schwierig. Also es ist echt schwierig. Also Führung in Deutschland ist eigentlich immer nicht so, kommt nicht so gut weg. Ja, aber bei mir ist, würde ich sagen, so 50-50. Noch eine Sache, die ich aber dazu sagen will, ist, viel Frust entsteht auch durch Dinge, die auch eine Führungskraft nicht verändern kann. Also das hat gerade in so größeren Firmen viel damit zu tun, wir müssen ja alle, auch ich, der jetzt nicht IT-Entwickler ist oder sowas, mit Systemen, mit Informationstechnologie irgendwie zusammenarbeiten. Und das führt, und dafür sind dann wieder Abteilungen zuständig, die sich darum kümmern und die dann irgendwie was ermöglichen oder nicht ermöglichen. Und es ist wirklich haarsträubend, dass das alles zum Teil echt nicht gut läuft, abstürzt, die Arbeitsalltage unerträglich stressig macht dann oder so. Oder Systeme, die eigentlich gut funktionieren könnten, dann nicht erlaubt sind, weil irgendwelche Sicherheitsregeln oder dies und das. Und das macht für sich irgendwie alles Sinn, aber da entsteht auch viel, viel Reibung und viele, viele Sachen, wo man sich machtlos fühlt. Und da können dann oft auch Führungskräfte nichts machen. Also Führung ist sehr wichtig, aber es ist dann auch nicht alles, also um happy zu sein.
Ja, würdest du sagen, das ist so eine Grenze von Agilität und der Scrum-Methode?
Wie meinst du Grenze?
Also, dass man da mit der Methode und mit dieser Arbeitsweise nicht mehr weiterkommt und da nochmal auf ganz andere Weise in die Systeme und in die Strukturen gehen muss, wo agiles Arbeiten gar nicht mehr reinkommen kann.
Ja, okay, also im Sinne von Scrum oder agiles Arbeiten ist nicht das Allheilmittel für absolute Arbeitszufriedenheit oder sowas. Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Also das Das kann sehr viel Energie freisetzen und es kann sehr gute Ergebnisse liefern. Und dennoch sind noch sehr viele Umgebungsfaktoren auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Also vielleicht so wie, man hat jetzt so einen Garten, so eine Kleingärtner-Parzelle und da ist jetzt ein Team, ein Scrum-Team und die pflanzen da irgendwie Blumenkohl und dies und das und jenes und machen das sehr gut und es wird auch gedüngt und man pflegt es und so weiter. Und trotzdem ist diese Parzelle dann noch sehr vom Wetter abhängig, mhm, und auch davon, was vielleicht der Nachbar da macht und auch ganz generell noch von anderen Dingen und irgendwie und so würde ich es vielleicht auch sehen, ja, also das kann eben sehr florieren in dem Mikrokosmos, ist aber auch anfällig gegenüber externen Schocks und da müssen noch Rahmenbedingungen gegeben sein, die das ermöglichen oder die es eben sehr verhindern. Mhm. Ja.
Spannend.
Ja, aber so wahrscheinlich generell, wie sich das jetzt angehört hat, müssen auch schon die Führungskräfte sowohl als auch die Mitarbeiter so ein bisschen so eine innere Haltung haben zu, hey, wir wollen mal was anderes ausprobieren, andere Prozesse, wir wollen proaktiv sein, um wahrscheinlich mit Scrum oder agilem Arbeiten überhaupt einen Erfolg zu bekommen, oder? Oder würdest du es anders sehen? Oder kann man wirklich so Leute, die wirklich sehr hierarchisch eingestellt sind und vielleicht auch ihr ganzes Leben lang so gearbeitet haben, kann man die auch reinziehen in so Prozesse? Also hast du da so ein bisschen so innere Haltungen, innere Werte und Normen, die da wichtig sind? Oder denkst du, es könnte jeder?
Ja, das ist natürlich eine echt spannende Frage, weil also irgendwann gab es ja bei jedem Unternehmen von denen doch, glaube ich, gar nicht so wenigen, die heute auch in Teilen agil arbeiten und so weiter, wo dieser Punkt dann irgendwann kam, wo die dann gesagt haben, wir haben jetzt so gearbeitet und jetzt wollen wir das andere ausprobieren. Und da würde ich schon sagen, also Neugier auch wirklich der Antrieb nicht so sehr Macht vielleicht und Aufsteigen in einer Hierarchie, das kann ja ein Antrieb sein, für viele ist es, glaube ich, die in so Hierarchien dann eben irgendwann aufsteigen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja, und es gibt aber, glaube ich, auch andere, die in so Hierarchien aufsteigen, die über andere Motivatoren getrieben sind. Und ich würde jetzt auch eher, meine Hypothese wäre, dass die sehr machtgetrieben sind, nicht so sehr vielleicht diese Idee hatten, sowas umzusetzen. Aber wenn es denen auch wieder hilft, ja, zum Beispiel, weil bessere Ergebnisse zustande kommen, weil sie sich als Unternehmen gegenüber Wettbewerbern dann doch besser durchsetzen können, dann werden ja auch wieder solche Motivation und Anreize befriedigt und dann kommt es natürlich irgendwie so dazu, dass die Frage ist, tun sie es aus dem richtigen Grund, dass sie jetzt irgendwie so Agilität einsetzen, und ja, das ich hoffe immer, dass ein bisschen mehr Überzeugung dahinter steht, und dass es eben aus diesen Gründen geschieht, weil es wirklich die richtige Methodik ist für das Arbeiten und dass auch flache Hierarchien und auch ein machtfreierer Raum gewünscht ist, aus diesen kulturellen Gründen. Aber vielleicht ist es auch so, in manchen Situationen entstanden, da hat jemand entschieden, der wusste gar nicht, was er sich da ins Haus holt. Und dann war das aber da und dann hat es gut funktioniert. Und dann wurden dann auch häufig irgendwie so Management-Positionen halt einfach eingestampft, weil es die dann da nicht mehr so braucht. Und da standen schon viele Leute dann also in dieser Versicherung auch vor der Frage, ja, was mache ich denn dann jetzt eigentlich irgendwie so jetzt? So, und das hat natürlich dann auch wieder an einer gewissen Stelle für Unruhe und Unmut gesorgt. Und ja, aber so wie wenn irgendwas nicht mehr, wenn es heute keine Schallplattenspieler mehr produziert werden, dann haben ja die Leute, die früher Schallplatten produziert haben, jetzt auch vielleicht machen dann auch irgendwas anderes, ne? Wenn die 35 waren und das Arbeitsleben noch lange nicht vorbei, dann suchst du dir was anderes und findest was anderes und so ist das, glaube ich, so ein bisschen im Wandel. Schlaue, schlaue Sätze. Wow, das will ich echt nochmal hören.
Dann vielleicht nochmal so, ich weiß, hast du noch eine Frage?
Nee, eine. Also jetzt würde ich so auch sagen.
Okay, also eine letzte Frage hätte ich noch und zwar so, was für Fähigkeiten braucht man als Scrum Master?
Oh.
Bisschen Eigenlob hier.
Genau, zeig uns, was du kannst.
Ja. was braucht man so als Scrum Master? Also, ich will es mal so sagen. Genau, also es gibt, ich glaube, es gibt diese Rolle Scrum Master, kannst du ausfüllen auf eben sehr, sehr verschiedene Arten und Weisen. Ich weiß noch, dass in meiner agilen Ausbildung eine war, die war sehr erfahren, die war, glaube ich, so zwischen 50 und 60 und hatte und war selber Scrum Masterin schon gewesen, obwohl die dann noch in dieser Ausbildung war. Und die war sehr anpackend und die hat sehr, also fast schon so einen in Richtung militärischen Ton drauf gehabt. Mhm. Und hat, also so hier so zack, weil es geht schon auch darum, eine Disziplin einzuhalten und einzufordern als Scrum Master. Ja, also die Timebox ist sehr wichtig. Wenn du einen 15-Minuten-Termin hast, dann soll nach 15 Minuten das gelaufen sein. Das ist schon auch so ein bisschen getrimmt auf Rhythmus und so, Taktung. Und da musst du manchmal einfach sagen, so, jetzt ist es vorbei. Ja. Und die hat es also so in einem sehr striefen, strammen Korsettartig gemacht. Und als ich dann da so ein bisschen meine Übungen da gemacht habe in dieser Ausbildung, da sagte die also, du bist ja also wirklich so ein ganz anderer Scrum Master als er. Also machst es so ganz sanft und so ganz irgendwie so. So, also das heißt, da gibt es einfach zahlreiche Stile, würde ich sagen, ja. Deswegen auch hier jetzt so, wie kann man das möglichst vielleicht mal so ein bisschen generell beantworten? Also du bist ja jemand, du musst viel beobachten und auch die kleinen Zeichen wahrnehmen und dich dann auch gerne hinsetzen und mal so ein bisschen überlegen, was mache ich jetzt aus diesen Puzzlestücken? Was passiert hier eigentlich oder so? Also so würde ich sagen, Beobachtungsgabe, dann ein bisschen Sherlock Holmes auch so ein bisschen überlegen, was läuft hier eigentlich und so, was sehe ich auch nicht und so. So ein bisschen reflektieren, nachdenken, empathisch sein, mit den Leuten irgendwie ins Gespräch, einen Anschluss, Anknüpfungspunkt finden, auch mit vielen Menschen, die sehr, sehr technisch hochbegabt sind, aber eben jetzt nicht so wie wir in so einer Konversation mal so eine halbe Stunde irgendwie nett miteinander reden. Das fällt ihnen sehr, sehr schwer. Die kommen, ich hatte auch Gespräche mit Leuten, da saßen wir eine halbe Stunde da und ich habe immer wieder eine Frage gestellt, dann kam eine einsilbige Antwort, dann so, ja, und dann irgendwann kam aber doch vielleicht ein Gespräch zustande oder so, wenn man, also, dass man da so mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen reden kann irgendwie und aus denen so ein bisschen was rauskriegt.
Ja, das war ja wirklich ein interessantes Gespräch, was wir mit Christian führen durften. Was würdest du sagen? Wie würdest du Scrum jetzt zusammenfassen im Endeffekt?
Naja, Scrum ist so ein Prozess, der sehr kurzweilig ist, würde ich sagen, oder? Also man fängt ja damit an, dass man überhaupt so eine Beschreibung hat, was man machen möchte in diesem Prozess und das dann in einer Woche in Sprints, so nennt man die ja, Sprints, durchführt und dann täglich zusammenkommt mit seinem Team, schaut, was sind die Aufgaben, wie läuft's und dann, sag ich mal, dieses Produkt oder was man halt erreichen möchte, in dieser Woche fertig macht und dann seinem Kunden präsentieren kann, sagen kann, hey, ist das, was, an was du gedacht hast? Und der dann sagen kann, ja, nein, vielleicht, das und das sind meine Anmerkungen und man dann in eine neue Phase gehen kann und dann die Anmerkungen gleich mit inkorporieren kann. Und dadurch natürlich ja super schnell auch auf Veränderungen auch antworten kann oder wenn der Kunde dann vielleicht nicht mehr so zufrieden ist oder es anders gedacht hat, wie sich jetzt das Team das überlegt hatte. Und dadurch hat man dann halt nicht ewig lang an einem Prozess oder an einem Produkt gearbeitet und am Schluss ist es sozusagen für die Tonne, sondern man kann es immer währenddessen wieder verändern.
Ja, das fand ich auch nochmal schön zu sehen, dass immer wieder Feedback geholt wird und dass man sich in kleinen Schritten immer mehr dem großen Projekt ja eigentlich annähert. Also so, dass man ja viel mehr in kleinen Schritten denkt, aber dafür immer neue Bestätigungen bekommt und dadurch, finde ich, wirkt der ganze Arbeitsprozess sehr viel positiver und motivierender insgesamt.
Ja, klar. Und auch die Rollen sind ja ein bisschen selbstständiger auch. Man hat ja keine Hierarchie mehr, wo der eine vorschreibt, das und das hast du zu tun, sondern man kommt ja in einem Team zusammen, in dem jeder an verschiedene Rollen hat und jeder darf mit an diesem Prozess oder an dem Produkt sozusagen mit dran basteln. Und das ist ja auch das Interessante, dass halt auch wirklich jeder irgendwie so eine andere Rolle einnimmt. Die einen sind mehr die Programmierer, die anderen sind mehr die Designer, was auch immer für ein Produkt du dann irgendwie erstellen möchtest. Aber wir haben auch gesehen, dass es natürlich auch Schwierigkeiten gibt bei dem bei dieser Arbeitsweise und vor allem halt, dass man halt in hierarchische Strukturen auch wieder zurückfallen kann, weil das ja auch einfach so in unseren Köpfen noch drin ist meistens.
Total, ich fand auch sehr interessant, wie er gesagt hat, dass es nicht auf jedes Unternehmen eigentlich zutreffen kann. Also so nicht jedes Unternehmen kann unter agilen Arbeiten und vor allem unter der Scrum-Methode funktionieren. Und ich fand, es war nochmal wichtig, dass er das auch gesagt hat. Es soll jetzt nicht sein, dass es das neue innovative Arbeiten, was jedes Unternehmen machen soll, sondern dass man immer nach dem Unternehmen gucken muss und wie sind die Bedürfnisse innerhalb des Unternehmens. Und ich finde, da können wir jetzt eigentlich auch nochmal ganz gut auf die Quadranten überleiten, die wir ja immer wieder gerne behandeln miteinander. Und da finde ich, ist er ja auch super schön drauf eingegangen, dass wir jetzt mal einmal kurz alle vier Teile nochmal umschiffen können.
Genau, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben das Innen-Ich, das Außen-Ich, das Innen-Wir und das Außen-Wir. Das Innen-Wir sind die persönlichen Überzeugungen, einfach das Mindset der Mitarbeiter.
Und da haben wir jetzt in dem Gespräch nochmal so rausgefunden, dass da gerade explizit in den Führungskräften nochmal eine sehr große Reflexionsfähigkeit oder von denen wird vor allem eine Reflexionsfähigkeit gefordert, um auch so die eigenen Bedürfnisse mit in diese Methode einbauen zu können. Also so, die müssen sich sehr gewahr sein, was sie eigentlich wollen, um auch überhaupt in ihrer Führungsposition arbeiten zu können.
Genau, und einfach auch so eine Motivation zu haben. Also einfach so eine Motivation zu haben, auch neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Also braucht man auf jeden Fall die Persönlichkeit auch dafür oder halt einfach vom Kopf her, dass man das möchte. Genau, dann haben wir ja auch nochmal das Außen-Ich. Das sind die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die man hat. Also so die Tools, die man mit an die Hand bekommt. Und da ist es bei Scrum halt auch einfach wichtig, dass man ja die richtigen Methoden gezeigt bekommt und vielleicht nicht nur einmal, sondern immer mal wieder und einfach so an die Hand genommen wird, wie man mit dieser neuen Methode umgehen soll. Weil das ist natürlich schon auch sehr anders. Davor hat man vielleicht in der Hierarchie sehr arg vorgeschrieben bekommen, was man zu tun hat. Und jetzt auf einmal muss man selbstständig arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Umstellung.
Ja, und gerade für die Rollen vom Scrum Master oder vom Product Owner ist es einfach nochmal wichtig, weil diese Aufgabenprofile sind ja meistens unbekannt für die Leute, da nochmal Aufklärungsarbeit zu schaffen. Was ist eigentlich deine konkrete Rolle? Was hast du zu tun? Und wie arbeiten wir jetzt eigentlich mit dir, damit wir erfolgreich unser Unternehmen weiterführen können?
Ja. Und dann gibt es noch das Innen-Wir. Damit ist so die Kultur eines Unternehmens gemeint. Einfach wie die, ja, wie Menschen miteinander umgehen und was so die Werte und Normen sind. Und da ist es bei Scrum natürlich auch einfach wichtig, dass die Mitarbeiter mit eingebunden werden. Dass sie nicht einfach so eine neue Methode vorgesetzt wird, so machen wir das jetzt, sondern dass sie wirklich mit eingebunden werden und ihre Meinungen und ihre Bedürfnisse auch mit berücksichtigt werden. So rum.
Ja, und da kommen wir ja nochmal kurz auf den Punkt, den wir eben schon genannt haben. So, nicht jedes Unternehmen ist dafür gemacht und nicht jede Unternehmenskultur, die besteht, ist dafür geschaffen, direkt agil zu arbeiten, sondern es ist ein sehr langer Prozess, um überhaupt dahin zu kommen. Also so, man muss in kleinen Schritten überhaupt erstmal zum agilen Arbeiten kommen und man darf nicht diese Methode einfach über das Unternehmen stülpen, weil so kommt man am Ende meistens nicht weiter. Und als letzten Punkt haben wir noch das Außen-Wir und da geht es um die konkreten Strukturen im Unternehmen. Was haben wir da aus dem Gespräch nehmen können?
Ja, das ist natürlich einfach auch eine Art und Weise ist, wie man welche Tools man verwendet, welche Programme, wie man es strukturiert, ob das halt wirklich alles hierarchisch strukturiert ist oder die Mitarbeiter auch zu selbstständigen Arbeiten angehalten werden und ja, ob solche Prozesse überhaupt gewollt sind. Also es sind so ein bisschen die Regeln und die Regelungen in einem Unternehmen. Und du meintest ja gerade schon, es ist ein super langer Prozess, dieses agile Arbeiten in die Kultur mit einfließen zu lassen. Und ein erster Schritt und der wichtigste Schritt ist dadurch, ist die Strukturen eines Unternehmens dafür zu verändern, dass es überhaupt möglich ist.
Ja. Ach, Lucia, es war mal wieder ein super schönes Gespräch mit dir und ich finde es immer spannend, neue Unternehmensstrukturen sich anzugucken. Und ich fand gerade das Gespräch mit Christian war einfach super aufschlussreich mal wieder. Das zeigt uns, es bringt immer was, mit Experten ins Gespräch zu kommen. Man lernt nochmal sehr viel aus dem, was sie bis jetzt selber aus ihrer Arbeitsweise mitnehmen können, welche Herausforderungen sie hatten. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch das weitergebracht hat. Vielleicht ist das eine Methode, die bei euch im Unternehmen verwendet werden kann, die vielleicht auch euch selber nochmal in euren Arbeitsweisen hinterfragen lässt. Gebt uns gerne Feedback dazu. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Ja, ich mich auch.
Bye, bye.
Ciao.